Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einen Blick gleich ins Dunkel. So heißt der neue Roman von Angela Steidele. Mit diesem Dunklen ist auch die Atmosphäre eines Kinosaals mitgemeint. Denn eine der Hauptfiguren ist eine der größten, die es je auf der Leinwand gab, Greta Garbo. Und diese Diva, die lässt Angela Steidele nun auf eine andere treffen aus der Literatur. Wer das ist, verraten wir noch nicht. Lassen Sie uns erzählen von der Autorin Angela Steidele. Ist unser Gast in dieser Lesart. Fein, dass Sie wieder zuhören. Angela Steidele ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, hat zur weiblichen Sexualität im 18. und 19. Jahrhundert geforscht und diese akademische Beschäftigung hat sie inzwischen in eine erfolgreiche literarische verwandelt mit preisgekrönten Sachbüchern und großartigen Romanen über ebenso großartige historische Frauen. Jetzt lässt sie wieder zwei hochberühmte aufeinandertreffen und eine dritte lauert noch in den Kulissen im neuen Roman Ins Dunkel. Guten Morgen, willkommen Angela Steidele.
Guten Morgen, wie schön hier zu sein.
Ihr Buch ist wie ein Film. Gleich in der ersten Szene sitzen wir mit Ihnen buchstäblich im Kino, im Dunkeln. Auf der Leinwand sehen wir ja einen lichten, verschneiten Wald, schreiben Sie. Eine schlachsige Gestalt eilt hier durchs Bild und als sie aus dem Wald heraustritt und auf die Landstraße blickt, sieht sie, wie ein schnittiger weißer Wagen in einer Schneewehe festsitzt. Und die Frau, die da hilft, den Wagen aus der Schneewehe zu schieben, ist keine geringere als Greta Garbo. Und die, die da im Wagen sitzt, schick mit Kopftuch, ist wer, Frau Steidele?
Die mit Kopftuch ist Sinje von Scanzoni, aber am Steuer sitzt Erika Mann, die Tochter von Thomas.
Ja, und Sie inszenieren das Treffen dieser beiden Diven wie in einem Kinofilm. Wie kam denn die Idee dazu?
Eben weil es ein Roman über Film ist, über Diven, über Schauspielkunst, über die Inszenierung von Wirklichkeit und von Projektionen. Und da dachte ich, Mensch, es sind schon so viele, tausende von Romanen zu Film geworden. Das haben die schon im Stummfilm gemacht. Ich drehe das jetzt einfach mal um und versuche, einen Roman so zu schreiben, wie wenn es ein Kinofilm wäre und das Lesen also zum Sehen zu machen.
Gab es dieses Treffen der beiden Frauen wirklich? Wäre ja möglich gewesen. Sie setzen es aufs Jahr 1969 an.
Ja. Die beiden kannten sich tatsächlich, Greta Garbo und Erika Mann. Sie haben sich historisch belegt schon 1927 in Hollywood kennengelernt und dann später, als Erika Mann im Exil war, in Los Angeles wiedergesehen.
Und in der Unterhaltung der beiden, da kommt eine weitere Legende hinzu, Marlene Dietrich. Und auch hier mit der Frage, inwieweit sich die Garbo und die Dietrich überhaupt kannten. Das war, wie man hört, eigentlich ihr Ursprungsgedanke, ne? Ein Roman über diese beiden Göttinnen der Leinwand.
Ja, über diese Frage, kannten sich Garbo und Dietrich? Und wenn ja, wie gut? Oder hatten sie sogar etwas miteinander? Also in dieser großen Spannbreite wird seit Jahrzehnten gedacht und geforscht. Ich habe jedes Blatt der Sekundärliteratur umgedreht, auf Suche nach einer Antwort. Es gibt sie nicht. Wir werden es nie wissen. Und aus dieser herrlichen Leerstelle habe ich meinen Startpunkt genommen, als Running Gag durchzuführen durch den ganzen Text. Ja, wie war es denn jetzt? Mehrere lustvolle Varianten angeboten.
Wo kommt denn Ihre Leidenschaft fürs Kino her?
Fast würde ich sagen, gibt es jemanden ohne Leidenschaft fürs Kino?
Naja, ich meine, wenn man Ihr Buch liest, hat man schon das Gefühl, man hat irgendwie eine veritable Cineastin da an der Feder.
Das auf jeden Fall. Ich möchte weder auf die Musik, noch auf die Literatur, noch auf das Kino, noch auf die Kunst verzichten. Und ich arbeite gern an der Linie oder mit mehreren Medien und Künsten zusammen. Und Ins Dunkel hat mir jetzt die Möglichkeit gegeben, meine uralte Liebe zum Film endlich auch einmal literarisch zu adaptieren.
Ich meine, nach der Szene in den Schweizer Alpen im Kloster 1969, da blenden Sie um ins Berlin der 1920er Jahre, wo Sie ja so im Glamour des Berliner Nachtlebens folgend alle Beteiligten auftreten lassen. Dann gibt es wieder so eine Rückblende. Nacht in einer großstädtischen Straße, eckige Automobile mit hellen Kugelscheinwerfern fahren vorüber, eines hält vor einem Ecklokal und dann ein Schriftzug blendet auf Berlin, August 1924. Aus dem Auto steigt, ja, das ist sie, die junge Greta. Wie war das so literarisch für Sie, diese Kinosperspektive im Roman so durchzuziehen, also Aufblendebild, ein bisschen wie ein Drehbuch, ne?
Genau wie ein Drehbuch Und ja, vielleicht aber doch nicht, sondern ich hatte ein Drehbuch, aber das Ergebnis soll ja sein, ein Film, den man beim Lesen quasi sieht. Und da habe ich versucht, die Szenen wirklich so zu bauen, wie wir klassisches Hollywood-Kino kennen. Sie haben schon die Rückblende erwähnt, das ist ein sehr gängiges Mittel. Auch die Parallelmontage, also zwei Geschichten ereignen sich gleichzeitig, wissen aber nicht voneinander, aber wir, die Zuschauenden, wissen sehr wohl, dass gleich die Katastrophe oder die schöne Begegnung kommt. Es war ein großes Vergnügen, die Kamerafahrten zu simulieren und immer in den Dialogen klarzumachen, Schuss, Gegenschuss, wie jetzt die Kamera sich bewegen würde. Und wenn sich das etabliert hat, glaube ich, der Roman gibt früh im Buch Hinweise, wie er gelesen werden möchte, dann kann, glaube ich, schönes Kopfkino entstehen. Und
wenn es mal verfilmt wird, da haben die Drehbuchschreiber auf jeden Fall schon viel, im Vorhinein können sie damit arbeiten, wie sie das entwickeln. Warum haben Sie aber genau diese Jahre 1924 und 1969 ausgewählt? Hat es eine besondere Bewandtnis?
Ja, hat es. Und zwar kam 1969 Erika Mann tatsächlich nach Klosters mit ihrer letzten Lebensgefährtin, Sinje von Scanzoni, denn die dort bereits lebende Salka Viertel hatte ihnen eine Wohnung verschafft, in der die beiden alternden Frauen zusammenleben wollten, als quasi offenes lesbisches Paar 1969. Salka Viertel wiederum war eine Hollywood-Legende, nicht als Schauspielerin, sondern als Gastgeberin und Drehbuchautorin im klassischen Hollywood-Kino. Sie war die Lebensfreundin von Greta Garbo, hat auch das Drehbuch von dem Film Königin Christine geschrieben und später weitere Filme von ihr und war die berühmte, wichtige, warmherzige, kluge Gastgeberin von allen deutschen Exilanten im Hollywood in den 1930er und 40er Jahren. Daher kannten sich also Erika Mann und Salka Viertel. Und diese Salka ist dann the missing link sozusagen zu allen, auch zu Marlene Dietrich.
Wenn Sie lassen Kinogeschichte und die Biografien dieser Glamour-Stars Revue passieren, alle Großen der Zeit tauchen auf, spielen mit bekannte Personen aus Film und der Literatur. Natürlich Greta Garbo und die Frau mit Bubikopf, die Erika Mann, aber auch ihr Bruder kommt vor, Klaus, so mit weiß gepudertem Gesicht, so die wild tanzende Pamela Wedekind und natürlich die Marlene Dietrich kurz vorm Karrierestart. Wie war es denn für Sie jetzt selbst, so diese 1920er Jahre, diese Atmosphäre, ja, die vielfach beschrieben und dargestellt wurde in allen Künsten? Wie war das für Sie, sich die wiederzurufen?
Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass 1969 der Prager Frühling vorbei ist und die Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei einmarschiert sind. Das heißt, ich hatte mit diesem Jahr, das dann auch das Todesjahr wird von Erika Mann, ein historisches Ereignis, mit dem ich deutlich machen konnte, dass der Roman selbstverständlich in die Gegenwart blickt. Die Bezüge auf heute sind offensichtlich. Und ebenfalls diejenigen in den Spielszenen, die ab 1924 dann spielen. Denn was mich fasziniert an der Zeit, ist nicht nur die Freizügigkeit, die da errungen wurde, das liberale Berlin, die Weimarer Republik, sondern natürlich auch ihre Gefährdung. Und die Tatsache, dass einmal errungene Freiheiten selbstverständlich rückgängig gemacht werden konnten. Und das ist damals geschehen. Und auch hier bitte ich leider auf die furchtbaren, denkbaren Parallelen zu heute beim Lesen immer mitzudenken.
Jetzt haben Sie mir meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil das ist wirklich schlagend an Ihrem Buch. Also es ist auch ein politisches Melodram, nenne ich es mal, des 20. Jahrhunderts. Ne? Und das ist wirklich beklemmend, wie viel an unsere Gegenwart erinnert. Eben der Kampf gegen die Demokratie, Fake News, Desinformation. Und das gab es eben damals schon und nicht erst seit Social Media. Wurde Ihnen das aber sozusagen beim Schreiben erst so nach und nach klar? Oder war das schon auch so eine Idee zu sehen, hier sind die Anknüpfungspunkte und die Parallelitäten?
Ich bin mit dem Stoff an sich, also kannten sich Greta Garbo und Marlene Dietrich. Was hat Erika Mann, die politische im selben Jahr wie Garbo geboren. Was haben die, die treffen sich alle in Hollywood. Dieses Stoffgebiet war mir seit Jahrzehnten klar, aber ich wusste nicht, wie ich es heben kann, wie ich es literarisch gestalten kann, Fragen an diesen Stoff, den auch andere interessieren, stellen. Und erst die Verzweiflung an meiner eigenen Gegenwart hat mir gezeigt, wie ich diesen Stoff heben kann. Nämlich genau, Sie sagten es jetzt, Stichwort Fake News, angebliche Lügenpresse und so weiter. Wir leben in einer Zeit, in der Wirklichkeiten bestritten werden. Glatte Lügen, Propaganda werden von höchsten Regierungsstellen ausgegeben. Wir Wohlmeinenden müssen sich untereinander verständigen, was wir denn jetzt noch glauben und wissen können. Wir sind also in eine Krise der Wahrheitsfindung und Wirklichkeitssuche geraten. Und hier sehe ich große Parallelen zu der damaligen Zeit. Insbesondere auch versuche ich ein bisschen die Social Media und die digitale Revolution ganz dezent in Parallele zu setzen zur Entwicklung mit dem frühen Film. Denn auch der frühe Film hat die Wirklichkeitswahrnehmung der Menschen sehr erschüttert und zum Beispiel eine Produktionsfirma wie die UFA wurde nicht gegründet 1915, um schöne Filmkunst zu machen, sondern für Propaganda im Ersten Weltkrieg. Mit filmischen Bildern sollte der Erste Weltkrieg doch noch gerettet werden.
Das ist die wichtige politische Tonspur, die in Ihrem Roman mitläuft. Eine Frage habe ich aber trotzdem noch zu den großen Frauen. Ich habe so beim Lesen den Eindruck gehabt, dass Ihnen doch die Erika Mann vielleicht so am nächsten war beim Schreiben und jetzt nicht gerade die Schönheitsgöttin, die Dietrich und die Garbo. Ist das richtig oder liege ich da falsch?
Ich habe das Gefühl, dass ich alle sehr liebe und sie mir sehr am Herzen sind. Die Erika Mann konnte ich, weil sie selbst sehr viel geschrieben hat, am stärksten mit O-Tönen ausstatten. Mhm. Also ihren bayerischen Einschlag oder ihre politischen Aussagen sind häufig tatsächlich der überlieferten Wirklichkeit entlehnt. Vielleicht macht sie das besonders realistisch. Vielleicht aber auch, dass wir Erika nicht von der Leinwand kennen, sondern Garbo und Dietrich kennen wir alle als die großen Leinwandgöttinnen. Sie sind Projektionen. In meinem Roman sind sie aus Fleisch und Blut, und zwar so richtig. Sie lieben und leiden. Aber natürlich ist unser Bild vorgeformt von dem Bild der Ikonen. Und vielleicht macht sie das etwas entfernter.
Wissen Sie, die Thomas-Mann-Familie ist ja sowas von durchleuchtet, aber das große Biopic über Erika Mann, das würde ich mir wirklich wünschen. Und Sie haben es mit Ihrem Roman auch geliefert. Es gibt so einen schönen Satz, den sie über die Garbo sagt. Bei der Garbo war alles ihre Mimik in Großaufnahme, in denen es eigentlich nur um ihr Gesicht ging. So lesen wir das im neuen Roman von Angela Steidele, Ins Dunkel. Der ist jetzt bei Surkamp erschienen, hat 343 Seiten, kostet 26 Euro. Frau Steidele, danke für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur und alles Gute.
Danke Ihnen.
Für Ihr Buch. Danke. Paul Lendwey. Er ist Journalist, Autor, in Ungarn geboren. Da hat er als Jude und einst idealistischer Kommunist in seiner Jugend Antisemitismus, Faschismus und Stalinismus er und überlebt. Seit 1956 lebt Paul Lendwey in Österreich und am kommenden Sonntag feiert er seinen 96. Geburtstag. Dazu passend ist sein jüngstes Buch erschienen unter dem Titel Wer bin ich? Und unser Jörg Taschmann, der auch ungarische Wurzeln hat, der hat Paul Lendwey kürzlich getroffen in dessen Wohnung in Wien. Und selbst bezeichnet sich der Autor als österreichischen Patrioten mit ungarischem Akzent. Und Jörg hat ihn dann auch gleich mal gefragt, in welcher Sprache Paul Lendwey denn so träumt.
Träumen? Es ist eher Ereignisse, von denen ich träume und weiß nicht, in welcher Sprache. Meine Frau ist immer empört, dass ich politische Träume habe, aber das ist mein Material und mein Stoff. Wäre ich ein Fleischhauer, würde ich vom Wurst träumen. Also ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, ich zähle auf Ungarisch.
Seine Bücher schreibt Paul Lendwey auf Deutsch. Jahrzehntelang schrieb er als Wiener Korrespondent für die Financial Times. Seine zweite Ehefrau war Britin, auf seinem Couchtisch im Wohnzimmer liegen Zeitungen wie die Welt am Sonntag. Er verfolgt kritisch die aktuellen politischen Ereignisse und schreibt einmal wöchentlich in der Wiener Tageszeitung Der Standard. Seine aktuelle Kolumne vom 12. August trägt den Titel Donald Trump, der Zerstörer. Sein letztes Buch über die Heuchelei aus dem Vorjahr wurde ein großer Erfolg. Im Juni 2024 erhielt Landwey eine Anfrage des Schweizer Vereins Omanut, dem Forum für jüdische Kunst und Kultur, etwas über sein Verhältnis zum Judentum zu schreiben. Das war der Ausgangspunkt für sein neues Buch.
Ich wollte nicht eine Doublette schaffen. Ich habe 1995 eine Autobiografie geschrieben, 2004 eine Neuauflage. Aber inzwischen, in den letzten 30 Jahren, so viele Dinge passiert. Und deshalb habe ich eben dieses Buch geschrieben. So entstand diese zum Teil autobiografische Sache, zum Teil ein Essay über die Lage in der Welt, in meinem Kopf und so weiter.
Die beiden Kapitel Ungarn, ein Leben auf der Achterbahn und Mein Judentum sind die beiden interessantesten des Buches, weil Paul Landwey dort zwangsläufig auch persönlicher werden muss. Er hat 1944 als verfolgter Jude im Alter von 15 Jahren einen Todesmarsch überlebt, wurde 1953 in der stalinistischen Rákosi-Ära in Budapest verhaftet, nach neunmonatiger Haft entlassen. Über seine persönlichen Traumata, der ungarischen Shoah, hat er wie viele jüdische Überlebende lange Zeit geschwiegen.
Ich habe darüber nie gesprochen. Weder mit meinem Vater, der nach mir abgeführt wurde, mit meiner Mutter natürlich auch nicht, weil sie hatte eine faciale Lähmung gehabt, seitdem ihre Eltern und Bruder umgebracht wurden und wir verschwunden sind. Und ich habe mit niemandem geredet. Merkwürdigerweise, ich habe mit meinem besten Freund in Österreich, dem Journalisten Kurt Vorhofer, dessen Frau Halbjüdin war, wir haben immer lange gesprochen und dann hat er immer, jetzt kommt wieder eine grausliche Geschichte. Aber ansonsten, das ist interessant, habe ich nie jemanden gefragt, zum Beispiel, wie habt ihr eigentlich woanders überlebt?
Als einer der letzten noch lebenden Zeugen des ungarischen Holocausts registriert er voller Sorge den zunehmenden Antisemitismus weltweit nach den schrecklichen Ereignissen des 7. Oktober 2023. Die Politik Netanjahus ist für Paul Landwey katastrophal und er bezeichnet den Gaza-Krieg im Buch als perspektiv- und erfolglos. Nicht nur zum Judentum, auch zu Ungarn hat er ein komplexes Verhältnis.
Und das ist eigentlich eine paradoxe Situation, weil ich war 40 Jahre mit einer englischen Upper-Class-Frau verheiratet und meine Frau ist Ungarin, nicht Jüdin. Und wir leben zusammen über 2 Jahrzehnte und sie ist sehr bewusste Ungarin und sie interessiert sich für die Dinge. Und für mich irgendwie immer mehr wird das Land ein entfernter Verwandter, die schon Dinge angestellt haben, versucht sich zu bessern. Ich zittere nur um ein Land und das ist Österreich.
Wie populär Paul Landwey bis heute ist, zeigt er am Sonntagvormittag im August im Wiener Theater im Park. Dort redet er auf einer großen Freilichtbühne vor hunderten Zuschauern über sein neues Buch. Dabei erzählt er aufgeräumt und humorvoll Anekdoten. Nach der Veranstaltung stehen über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer in einer langen Schlange, um sein Buch zu kaufen und es sich signieren zu lassen.
Paul Landwey, der ungarisch-österreichische Schriftsteller, und sein jüngstes Buch »Wer bin ich?« ist im Zscholnay Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Jetzt mit einem historischen literarischen Werk von den Philippinen. 1887 erschien dort der Roman Noli Me Tangere, Fass mich nicht an von José Rizal, ein Schriftsteller, der 1861 geboren wurde, nur 35 Jahre alt wurde oder werden konnte, weil er nämlich 1896 von der damaligen spanischen Kolonialregierung hingerichtet wurde. Jetzt gibt es diesen Roman von José Rizal als überarbeitete Wiederauflage einer schon älteren deutschen Übersetzung. Unsere Lesart-Kollegin Stefanie von Oppen hat das Buch gelesen, ist im Studio. Ich grüße dich, Stefanie.
Ja, guten Morgen.
Du warst kürzlich auf den Philippinen zur Vorbereitung auch unserer Buchmessensendung. Nun, die Philippinen sind dieses Jahr das Gastland auf der Frankfurter Messe. So ist es vermutlich auch zur Wiederveröffentlichung dieses Romans gekommen, zur neuen Übersetzung. Und dieser José Rizal, da hast du uns erzählt, der wird auf den Philippinen bis heute als Nationalheld verehrt.
Ja, absolut. Also es gibt zahlreiche Denkmäler von ihm. Es gibt Parks und Straßen, die nach ihm benannt sind. Also man kommt überhaupt nicht um ihn herum. Noli Me Tangere ist natürlich Pflichtlektüre in den Schulen. Es gibt x Auflagen davon. Es gibt es inzwischen auch schon als Comic. Also das, genau, ich sagte gerade schon, das Nationalmuseum hängt voll von Darstellungen von José Rizal. Also der ist wirklich sehr präsent überall. Und ich möchte noch dazu sagen, er war eigentlich nämlich Arzt. Der hat seine Ausbildung zum Teil auch in Europa gemacht, zunächst in Madrid und er war auch mal in Heidelberg und wollte da unbedingt von einem Arzt lernen, wie er die Augenkrankheit seiner Mutter heilen könnte und hat also Deutsch gelernt und er war sozusagen der Erste, der Wilhelm Tell in die philippinische Landessprache Tagalog übersetzt hat und er hatte in Spanien schon angefangen, den Roman Noli Me Tangere zu schreiben und hat ihn dann in Deutschland beendet und der Roman ist auch als allererstes in einem deutschen Verlag erschienen.
Und wovon erzählt er denn nun in diesem Roman, der José Rizal?
Ja, ein junger Filipino, Ibarra, kommt nach 7 Jahren zurück in das fiktive Dorf San Diego. Und seine Mission ist, er will eine Schule gründen, also er will was für die Bildung seiner Landsleute tun, nachdem er selber im Ausland von guter Bildung profitiert hat. Und er will seine Jugendliebe Maria Clara heiraten. Doch gleich bei dem ersten Fest im Haus seiner Geliebten erfährt er, dass sein Vater, der ein wohlhabender Mann und ein Unterstützer der einheimischen Bevölkerung gewesen war, im Gefängnis gelandet war und auch dort gestorben ist. Und da merkt er schon, da stimmt irgendwas nicht. Und ihm wird klar, da ist auch der Priester des Dorfes, Damaso, im Spiel, hat er ein übles Spiel getrieben. Und irgendwie erkennt er auch langsam, wie degeneriert und von Opportunismus geprägt diese Gesellschaft ist mit lauter falschen Heiligen. Und das sind halt nicht nur die Kolonialherren und die katholische Kirche, die in ihrer Verdorbenheit einander übertreffen, sondern auch die Einheimischen haben sich zum Teil korrumpieren lassen und sind korrupt. Das ist ganz, ganz eindeutig.
Diese deutliche Kritik an Staat und Kirche, wurde der Roman deshalb zum Politikum und ja, hat José dann Rizal schließlich das Leben gekostet? Er wurde ja angeklagt und erschossen.
Ja, ganz genau. Also er hat den Roman Ami Patri gewidmet, also seinem Heimatland. Und es war wirklich seine Absicht, die Landsleute aufzurütteln. Und interessant ist auch, dass er sein Buch nicht unter einem Pseudonym veröffentlicht hat, wie das damals viele gemacht haben, die eben nicht entdeckt werden wollten sozusagen, sondern er hat seinen Klarnamen dahinter gesetzt. Ja, und dann wurde der Roman relativ schnell, also schon im gleichen Jahr noch, verboten. Und natürlich kursierte er dann unter der Hand und tatsächlich hat er es wirklich geschafft, die Leute aufzurütteln und ihnen auch was vor Augen zu führen, was ihnen vielleicht bisher in diesem Ausmaß gar nicht so klar gewesen ist. Ja, und José Rizal wurde zum Märtyrer. Am 30. Dezember 1896 wurde er erschossen, aber die Revolution war nicht mehr aufzuhalten.
Wie ist das Buch, Stefanie, denn literarisch einzuschätzen, so in Stil und Sprache, wie ist es geschrieben? Immerhin ist es jetzt fast 150 Jahre her, dass es erschienen ist.
Ja, das ist dieser Rizal ist ein brillanter Erzähler, finde ich. Also ich habe großen Spaß gehabt bei der Lektüre. Also wie er die Charaktere entwickelt, Szenen beschreibt, die Landschaft skizziert, Dialoge verfasst. Also er lässt den Leser tief eintauchen in die Geschichte seines Landes. Und er hat eine tolle Ironie, mit der er diese widerlichen Typen schildert. Ja, das ist ein solcher Spaß. Und interessant ist, also er nimmt so wechselnde Perspektiven ein und manchmal spricht er auch den Leser oder die Leserin direkt an. Und da gibt es so eine kleine Passage, die ich ganz gerne kurz lesen würde. Mhm. Unsere Leser haben bereits Pater Damaso, von dem ich ja schon sprach, am Vortag genossen. Und wir wollen sie nicht mit zu viel Großartigem verwöhnen. Außerdem könnten es uns die Franziskaner verarmen, wenn wir ihm einen Konkurrenten, und das wollen wir doch nicht als friedfertige Leute, die wir glücklicherweise sind. Also es hat sowas ganz, Spitzes und Scharfes.
Das heißt, es ist auch gut übersetzt.
Auf jeden Fall.
Wäre das Buch eine gute erste Lektüre für diesen Buchmessen Philippinen-Schwerpunkt jetzt im Oktober? Man hat ja wirklich beklagenswerterweise so gar keine Ahnung von philippinischer Literatur oder wenig.
Also ich weiß nicht, ob es zum Einstieg so geeignet ist. Vielleicht doch. Also ich, wie gesagt, habe die Lektüre sehr genossen. Mhm. Aber ich kann natürlich auch andere Bücher empfehlen. Es gibt zum Beispiel José Dalisay. Das ist auf den Philippinen sehr bekannter und sehr wichtiger Autor. Killing in the Warm Place ist der Roman. Und da geht es um die Zeit Marcos. Also Dalisay ist aufgewachsen oder beziehungsweise war jung und rebellisch in dieser Zeit in den 70er, 80er Jahren. Und das zum Beispiel ist ein Buch, wo man auch schon sehr viel erfährt, was sozusagen auch sehr stark in die Gegenwart hineinreicht. Und da könnte ich noch einige mehr nennen, aber das kommt in den nächsten Wochen sowieso.
Ich wollte gerade sagen, wir werden noch sehr von deiner Reise und deinen Ergebnissen zehren. Morgen schon werden wir dich wieder hören in der Lesart mit einem Porträt. Also erstmal danke dir, Stefanie von Oppen, über Noli Me Tangere, den Roman von José Rizal. Aus dem philippinischen Spanisch übersetzt, so ist es korrekt, von Annemarie Del Cueto Mört. Jetzt neu aufgelegt und überarbeitet vom Inselverlag. 542 Seiten umfasster Band, der kostet 28 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Hier ist Maya Rosa, die Autorin von Moscow Mule, einem Roman, der vor kurzem bei Penguin erschienen ist. Ich soll vielleicht über mein Lieblingsbuch erzählen oder das Buch, was mich sehr stark geprägt hat. Ich muss an meine Kindheit denken. Ich war 12, als meine Mutter mir Lolita von Wladimir Nabokov gelegt hat. Ich war sehr überrascht. Es ging um Sex, um Dreck, um Pädophilie. Ich habe nicht viel verstanden mit meinen 12 Jahren, aber etwas nahm ich mit, nämlich seine reiche Sprache, diesen elegischen Klagelied, dieser fantastische Reichtum an Adjektiven, mit denen er seine Lolita schmückt, diese Widmung der Selbstüberzeugung, Verlorenheit in eigenem Sünde. Das alles hat Nabokov so großartig gemeistert, dass das Buch bis jetzt für mich ein Beispiel der wunderbaren sprachlichen Leistung gilt. Und Wladimir Nabokov ist auch mein Lieblingsschriftsteller geworden. Seine Werke, andererseits wie Die Gabe, beschreiben auch seine Zeit in Berlin. Und jetzt, wo ich selbst in Berlin lebe, verstehe ich, was er fühlte. Mich interessieren die Straßen, durch die er lief. Und ich kann nachvollziehen, dass eigentlich gerade jetzt 100 Jahre später, nachdem er Berlin für sich entdeckt hatte, ungewollt, weil Krieg und Revolution sehr viele Russen aus Russland vertrieben hat. Und jetzt noch eine Welle Russen kommen aus Moskau und an anderen Städten nach Deutschland und erleben das, was er einst erlebt hat. Ich finde es unglaublich, wie die Geschichte sich wiederholt hatte, und ich wünschte mir, dass diese Spirale endlich aufhört.
Lolita, der Klassiker von Wladimir Nabokov, ist so ein frühprägendes Buch ihres Lebens, der Schriftstellerin Maya Rosa. Sie war die Tage bei uns zu Gast mit ihrem fulminanten Debütroman Moskau Mule. Und dieses Gespräch können Sie leicht nachhören, wenn Sie mögen, unter deutschlandfunkkultur.de. Und nun ist wieder Zeit für Lektüre-Tipps von Buchhändlerinnen und Buchhändlern in ganz Deutschland, fragen wir immer danach. Und heute sind wir mit Barbara Ternedden verabredet. Ihr gehört die Parkbuchhandlung in Bonn-Bad Godesberg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Scholl. Ich freue mich.
Ja, wir uns auch, Frau Ternedden. Drei Empfehlungen haben Sie für uns ausgewählt. Wir beginnen, wir beginnen mit einem sehr prominenten Schriftsteller, Navid Kermani, der Orientalist aus Köln, mit Preisen überhäuft für seine großartigen Bücher und sein humanistisches Engagement. Und sein neuestes Buch heißt »Wenn sich unsere Herzen gleich öffnen«, über Politik und Liebe. Ich habe gesehen, Frau Ternedden, das Buch ist offiziell erst ab morgen im Handel, und Sie haben es anscheinend schon vorab gelesen und finden es toll.
Ja, ich habe es mit nach Hause genommen und fand es einfach großartig. Es ist ein kleines Büchlein, es ist eine Redensammlung. Und der erste Teil ist ein Brief an seine Tochter Raha zum 18. Geburtstag. Und ich muss Ihnen sagen, der hat mich zu Tränen gerührt, wirklich. Also ich bin ja schon einiges gewohnt als Buchhändlerin und Vielleserin, aber das war einfach großartig. Und er erklärt darin den Unterschied, den es gibt bei der Liebe zwischen einem Paar und der Liebe zu einem Kind. Und dann erzählt er ihr, wie sie geboren wurde. Sie war nämlich ein Frühchen und in anderen Ländern, wie in Afrika zum Beispiel, die unterversorgt sind medizinisch, hätte sie wahrscheinlich nicht überlebt. Das ist diese eine, diesen Brief fand ich einfach großartig. Und dann hat er noch eine Rede abgedruckt, die er in Berlin gehalten hat, zum Thema Würde des Menschen. Und hier erzählt er auch ganz eindrucksvoll, wie sein Vater gestorben ist und wie er zusammen mit seinem Bruder den Vater gewaschen hat, eine rituelle Waschung. Und das finde ich eben so toll an ihm, dass er immer am Konkreten anfasst, an seinen Schlüsselerfahrungen, diese gesellschaftlichen Notstände, Brüche und so weiter erklärt. Und das kann eigentlich keiner so gut wie er. Also keiner kann seine persönlichen Erfahrungen so gut ins Politische wenden wie er, seine persönlichen Beobachtungen. Und
wenn sich unsere Herzen öffnen über Politik und Liebe, so heißt es. Das neue Buch von Navid Kamani erscheint bei CH Beck. Und wir wechseln jetzt das Land und die Zeit mit Anslavs Eglitis.
Genau,
ein lettischer Schriftsteller, habe ich nachgelesen, der 1993 gestorben ist, im Alter von 87. Über 50 Werke gibt es von ihm und auch den Roman Schwäbisches Capriccio. Den hat jetzt der kleine Berliner Gugolz Verlag wieder entdeckt und neu auf Deutsch veröffentlicht. Was ist denn das für ein Buch, Frau Ternetten? Das muss man erstmal entdecken, ne?
Ja, genau. Und also ich liebe ja Sebastian Gugolz, muss ich sagen. Und er war vor 2 Wochen bei uns zu Gast und wir haben eben diesen Roman ausgewählt, weil er so witzig ist und einfach großartig erzählt ist. Und es geht tatsächlich um einen intellektuellen Letten, der von Riga aus vor Stalin, 1944 übrigens, flieht durch Deutschland, durch die zerbombten Städte mit der Eisenbahn und plötzlich kommt er auf die Schwäbische Alb. Und dort erlebt er nun die sparsamen, also da ist die heile Welt übrigens, kein Krieg und so weiter, kann man nichts erkennen. Und da erlebt er eben die behäbigen Schwaben, die sparsamen und er als Intellektueller beschreibt die eben. Und es gibt also wunderbare Episoden, die er mit diesen Hinterwäldlern erlebt, sehr liebevoll dargestellt. Und es ist ein Buch zum Sich-Erfreuen und zum Entspannen. Und außerdem ist es auch noch in so einem schönen Umschlag und überhaupt der Gugolz Verlag macht ja diese wunderbar gebundenen Bücher.
Ja, und
die
hat immer wieder
begeistert.
Immer wieder gut für wirklich neue Deckungen, ein toller Fundus. Also, Gugolz Verlag bringt dieses Schwäbische Capriccio von Anslavs Eglitis neu auf Deutsch heraus. Und jetzt zum dritten gehen wir mit Ihnen, Frau Ternetten, zur Autorin Katie Kitamura. Ihr jüngstes Buch heißt auf Deutsch Die Probe, ist derzeit auf der Longlist vom diesjährigen Booker Prize von Katie Kitamura. Gibt es schon 2 gefeierte Romane, auch bei uns übersetzt. Was hat sie denn an dieser Audition, wie das Buch im Original heißt, also dieser Probe, so beeindruckt, Frau Ternetten?
Also ich bin darauf gekommen und ich habe es gelesen, weil ich das Vorgängerbuch auch so toll fand, Intimitäten. Und es ist sozusagen eine psychologische Studie und es geht um eine ganz berühmte Schauspielerin, nicht mehr ganz jung, die einen jungen Kollegen trifft in einem Restaurant. Sie möchte eigentlich gar nicht so gerne dahin gehen, aber sie geht dann doch hin. Sie hat ein komisches Gefühl und der eröffnet ihr dann, dass er ihr Sohn sei. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt von allem. Damit geht alles den Bach hinunter. Es ist, also die Welt wird unvorhersehbar. Und das Ereignis bringt sie und auch ihre Umgebung in große Schwierigkeiten, sagen wir mal. Das ist sozusagen in 2 Teilen untergliedert, dieser kleine Roman. Im zweiten Teil, es geht einfach chronologisch weiter, erleben wir dann, wie der junge Mann ihr Sohn ist und mit ihr und ihrem Mann zusammen in einer Wohnung lebt. Und also diese Konstellation, die sie da so erlebt, die wechselt dann fast ins Surreale. Und sie verliert richtiggehend den Bezug zur Realität. Es bleibt ihr nur noch die Bühne, auf der sie irgendwie echt und lebendig sein kann. Also ein super trickreicher Roman, den es wirklich, bei dem es wirklich sich lohnt, das zu entdecken.
Katie Kitamura, Die Probe, jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag veröffentlicht. Und damit haben wir Sie beisammen, die literarischen Tipps von Barbara Ternetten von der Parkbuchhandlung in Bad Godesberg. Dankeschön, Frau Ternetten, alles Gute für Sie.
Danke auch.
Gruß an Ihre Kolleginnen und Kollegen. Ja, und noch einen schönen Büchersommer wünschen wir, ne?
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss.